Es soll heute, liebe Gemeinde, um die 10 Gebote gehen. Das Urteil ist nicht von mir, sondern eigentlich fast unbestritten. Viele sagen, wenn man 5 Texte auswählen würde aus der ganzen Weltgeschichte, der Weltliteratur, ganz weit oben wären die 10 Gebote. Denn darauf ist das ganze Allgemeinwesen der westlichen Kultur und der Welt aufgebaut, auf diesen 10 Geboten. Aber ich teile die Meinung auch so mancher, die sagen, es ist nicht nur ein Stück Weltliteratur, sondern Herzensliteratur. Das heißt, wir haben sie auch in unseren Herzen drin. Und das leuchtet sofort ein, wenn man sich vor Augen hält, dass vermutlich alle Menschen sagen würden, vielleicht nicht alle, aber doch ziemlich alle, ich will nicht bestohlen werden. Ich will auch nicht, dass man Lügen über mich verbreitet. Und ich möchte möglichst auch nicht ermordet werden. Und ich möchte auch nicht, dass mein Lebenspartner sexuelle Parallelbeziehungen hat. Und wir wollen, sofern wir Eltern sind, auch möglichst respektvoll von unseren Kindern behandelt werden. Die allermeisten Menschen würden darin zustimmen, oder? Wir wollen einfach nicht, dass andere so mit uns umgehen. Und es gehört auch zu den Wahrheiten, dass wir allerdings in Bezug auf unseren eigenen Umgang mit diesen Themen, ich drücke es mal aus, oft ein bisschen toleranter sind. Denn den Maßstab, den wir von anderen empfangen wollen, ob wir den immer selber gleich so hochhängen für uns, ist nochmal ein eigenes Thema. Wir merken daran, die Gebote sind echt gut. Ob wir gut sind, steht auf dem anderen Blatt. Aber die Gebote sind gut. Sie haben aber vielleicht auch gemerkt, dass ich nur die sogenannte oder nur Sachen zitiert habe aus dem sogenannten zweiten Teil der 10 Gebote, die zweite Tafel. Sie wissen, dass es so 2 Tafeln gab und auf der zweiten Tafel in der Zählung, die meistens bevorzugt wird, sind die Gebote 4 bis 10 und da geht es um das Verhältnis der Menschen untereinander. Und dann gibt es auch noch die ersten 3 Gebote, die sich auf unseren Umgang mit Gott beziehen. Und es ist erstaunlich, dass die ersten 3 Gebote viel ausführlicher sind als die 7 anderen. Das erste Gebot hat, ich habe mal, das kann man ja heute schnell machen auf dem Rechner, ne, wenn man die Worte zusammenzählt, dann hat das erste Gebot 92 Worte im Deutschen. Nur das erste Gebot. Die anderen 7 alle nur 63. Und wenn man auf einem Diagramm, ich habe das mal so aufgemalt, dann können Sie mal eben kurz gucken, auf der PowerPoint, also es ist nicht besonders tiefsinnig, aber 3 Viertel der Themen befassen sich mit Gott und nur 1 Viertel, rein von der Quantität der Worte, geht es um unser Verhältnis zu dem Nächsten. Daraus könnte man die Schlussfolgerung ziehen, dass das Verhältnis zu Gott scheinbar auch aus Gottes Sicht denkt, also hör mal, die Menschen, da muss man ein bisschen mehr zu sagen. Ne? Dazu untereinander kriegen sie einigermaßen gebacken, aber dass ich da noch eine Rolle spielen soll, das muss ein bisschen ausführlicher dargelegt werden. Und deswegen habe ich mich entschlossen, schwerpunktmäßig etwas zum ersten Gebot zu sagen und bei der Vorbereitung, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, Sie können es mitlesen, das Gebot wird uns heute beschäftigen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, es wird sich echt lohnen, mal eine Reihe zu den 10 Geboten zu machen. Da steckt unglaublich viel drin, auf das man so gar nicht so schnell kommt. Und ich möchte die Bedeutung dieses Gebots deutlich machen anhand eines schlichten Bedeutungsdreiecks, so habe ich es genannt, ihres und meines Herzens und ihres und meines Lebens. Also es ist hier ein schlichtes Dreieck und ich nenne das mal Bedeutungsdreieck. Denn wir alle richten unser Leben nach etwas aus, was wir die höchste Priorität geben oder nennen. Die Frage ist in jedem Leben, wer hat hier oben das Sagen? Wer hat hier oben das Sagen? Nun ist es so, dass Gott sagt, hier oben will ich in deinem Leben stehen. Und zwar alleine, ohne dass noch jemand anders daneben steht. Oder ich nur so 3/4 einnehme oder so. Und er sagt das nicht nur, weil er Gott ist. Er könnte ja sagen, ich bin Gott und habe ich auch das Recht dazu. Hat er auch. Aber das ist nicht der einzige Grund. Sondern er sagt, weil es auch das Beste für dich und für alle Menschen ist, wenn ich da oben in jedem Leben der Einzige bin. Es ist das Beste für dich und für mich, wenn unser Herz nicht geteilt ist. Also, das ist auch, wie soll man sagen, das ist ja auch in der Liebe immer so. Also, das ist ja schlicht Unsinn, wenn man sagt, ja, also einige meinen, die können das ja, ne? Ich halte das nach wie vor für Schwachsinn. Also, man kann nur einen Menschen wirklich in der Tiefe lieben. So soll es auch sein. Gut. Dieser Anspruch ist nicht irgendwie aus einer kleingeistigen Eifersüchtelei geboren, sondern hat eine innere Logik. Das ist mir jetzt wichtig. Denn wenn Gott, das ist die Voraussetzung, wenn Gott der wahrhaftigste, treueste, aufrichtigste, schönste, liebevollste, und Sie könnten jetzt alle Eigenschaften aufzählen, des ganzen Universums ist, dann ist es für jeden Menschen das Beste, ihm allein die höchste Priorität im Herzen zu geben. Das ist doch logisch, oder? Ich finde das logisch. Deswegen sagt auch die Bibel an manchen Stellen, alle Menschen, die das nicht machen, die sind nicht nur ungläubig, sondern die sind dumm. Es gibt die klugen und die unklugen Jungfrauen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Zu dem reichen Mann, der da nachts schnell verstirbt, sagt er, du Narr. Also du bedenkst etwas nicht richtig. Und das hat eine Logik. Wenn Gott der Beste und Höchste ist und der Wahrhaftigste und Liebevollste, dann hat es eine Logik, dass er die Nummer eins sein will. Denn wenn da oben alles in Ordnung ist, dann ordnet sich alles andere in unserem Leben von alleine, möchte man fast sagen. Das Verhältnis zu meinen Eltern, zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern, meinen Vorgesetzten, Untergebenen, Kollegen, Nachbarn und Freunden. Sogar mein Gefühle sind ja immer so eine heiße Kiste, sogar mein Gefühl wird eingeordnet. Es wird im letzten Gebot wird das Begehren angesprochen. Du sollst nicht begehren. Also das immer mehr haben wollen, wird abgelöst und kann abgelöst werden, wodurch? Durch eine Herzensentscheidung, ihm zu gehören. Dadurch bekommt das Begehren eine Ordnung. Eine wohltuende Orientierung. Und in der ganzen Predigt, ich habe gestern auch gemerkt, wie gut das tut, ich habe nochmal, also klingt so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich auch richtig, die Aufforderung an oder ich lege es euch nahe nochmal zu sagen, Herr, sei du doch wirklich die Nummer eins. Ich habe das gestern auch nochmal gesagt, Herr, sei du die Nummer eins in allem. Die Wichtigkeit dieser inneren Hierarchie wird übrigens auch von Psychologen, Psychiatern geteilt, weil sie wissen, wie Menschen werden entweder krank oder zu hemmungslosen Egoisten, wenn diese Stelle falsch besetzt ist. Sie nennen dann diese oberen Werte nicht Gott, sondern, aber es ist gut, sie sagen, Menschen leben dann besser und gesünder, wenn sie nach drei Dingen streben. Das Wahre, das Gute und das Schöne. Irgendetwas ist immer hier oben. Das müssen wir uns vor Augen halten. Es gibt, der Raum ist nie frei. Das kann ein Fußballverein sein. Das kann Hobby sein, das kann der Beruf sein, das kann irgendein Mensch sein. Irgendetwas machst du intuitiv so, dass du ihm die oberste Priorität zugibst und dann errichtest du deine Zeit, dein Leben, deine weiß was ich was, alles Mögliche. Irgendetwas ist hier oben immer. Was ist es? für dich. Und es, Gott sagt, wenn ich da oben bin, es ist das Beste für dich. Das wird bestätigt, wenn wir einmal die Gegenprobe machen und hier anderen Göttern den Platz einräumen. Wie gesagt, der Platz ist nie leer. Es gibt auch dieses Thema nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich. Im letzten Jahrhundert haben wir gemerkt, wohin es führt, wenn hier oben Ideologien das Sagen haben. Der Nationalsozialismus mit seinem Rassenwahn, der Kommunismus mit seiner Herrschaft des Proletariats, die natürlich mit Gewalt um des guten Willen umgesetzt und möglichst auf alle Völker ausgedehnt werden muss. Völker, hört die Signale, heißt es in der Internationale. Völker, hört die Signale und nun auf zum letzten Gefecht. Und einer der Strophen: erst wenn wir sie, unsere Gegner, vertrieben haben, dann scheint die Sonne ohne Unterlass. Deswegen wird Israel gehasst. Erst wenn wir sie vertrieben haben, denken sie, scheint die Sonne ohne Unterlass. Die Sonne entpuppt sich als Höllenfeuer. Millionen und Abermillionen Menschen wurden auf den Altären dieser Götter in den KZs und Gulags geopfert. Und man hat den Eindruck, es könnte wieder so kommen. Gesellschaftlich ist diese Stelle in unserem Land und in der westlichen Welt im Moment sehr umkämpft. Verschiedene Götter und dessen irdische Interessenvertreter kämpfen um diesen Platz. Das wäre ein eigenes Thema. Es heißt manchmal so salopp, da geht es um den Mainstream. Aber wir merken auch, in Gesellschaften wird um diese Stelle gerungen. Wir sind mitten da drin. Im individuellen Leben beobachtet man, stärker auf sich selber guckt, beobachtet man seit geraumer Zeit zwei zugleich auftretende Phänomene, sozusagen zwei auftretende Götter, die bei dem einzelnen Menschen diese Stelle einnehmen wollen. Zum einen prägte der 1994 verstorbene amerikanische Historiker Christopher Lesch schon 1979, also vor 44 Jahren, den Ausdruck vom Narzissmus-Zeitalter. Da sind nicht die Nazis mit gemeint, sondern Narzissmus. Diejenigen, die auf ein altsprachliches Gymnasium gegangen sind, die wissen das vielleicht noch. Narzissmus kommt von aus der griechischen Mythologie und beschreibt einen jungen Mann, der sich in sein Spiegelbild verliebte. Die Selbstliebe, so Lesch, und die Selbstverwirklichung werden zur höchsten Priorität des Lebens zunehmend in unserer Kultur. Die Selbstliebe und die Selbstverwirklichung. Ich habe mir lange überlegt, ob ich ein Beispiel nennen soll, weil alle sofort sagen, ja, so bescheuert bin ich nicht. Ne? Das Beispiel ist nicht von mir, sondern Psychologen sagen, dass es ein Paradebeispiel ist, Donald Trump. Der ist ein Paradebeispiel des Narzissmus. Die Welt dreht sich um mich, alles andere ignoriere ich. Ne? Alle Richter und alle bekloppt und ich weiß, was richtig ist. Ne? Also der ist das Paradebeispiel eines ausgeprägten Narzissten. Nun, das ist immer gefährlich, so eine Beispiele zu nehmen, weil so bekloppt sind wir ja nicht. Denken wir. Andere sagen zum Beispiel, da wird es schon ein bisschen kribbeliger, die sagen zum Beispiel, dass die Klimakleber ähnliche narzisstische Züge haben, denn auch sie meinen, natürlich ein Recht zu haben, aufgrund dessen, was sie denken, allen anderen beibringen zu müssen. Koste es, was es wolle. Dieser Trend ist deswegen so problematisch, deswegen gibt es so viele Talkshows dazu auch, weil, wenn zunehmend eine Gesellschaft nur noch aus Narzissten besteht, fliegt die Gesellschaft auseinander, weil wir keinen Konsens mehr haben, über den wir uns verständigen können. Das ist das Problem. Nun ist es so, dass es ein tiefgehender Trend ist, den wir auch alle, der auch, wie man so mal sagen, der sogar Teil unserer Erziehung ist. Denn heute ist fast die höchste Maxime immer, guck, dass du selber gut vorankommst. Guck, dass du ein gutes Einkommen hast. Dein Aussehen muss optimiert werden. Deswegen haben diese Studios da auch so, diese Fitnessstudios, ne? Die haben ja Konjunktur bei Leuten, die noch Hoffnung haben. Und, oder diese Haltung von must have, ich muss etwas haben. Ich bin mein Gott und dass ich gut durchkomme, darüber werden Beziehungen geopfert, manchmal sogar Kinder in den Beziehungen und so weiter und so weiter. Nicht leichtfertig, aber denn das Problem ist, was heißt das Problem? Der Punkt ist, was je nachdem, was hier oben ist, das prägt auch mein Gewissen. Ja, meinen Sie, warum Putin kein schlechtes Gewissen hat, Hunderte und Tausende abzuschlachten? Weil der hat was da oben, was in sein Gewissen leitet. Und so weiter und so weiter. Ich bin der Herr, mein Gott, und sage, was gilt und lasse mir von niemandem reinreden. Du kannst das ja anders machen, aber ich mache es, wie ich es will. Das ist doch heute sozusagen das Ende jeder Diskussion. Zugleich, alles nicht von mir, kann man alles nachlesen, woanders, wenn man im Internet blättert, also nicht auf jeder Seite, aber auf bestimmten Seiten. Zugleich gibt es auch noch ein anderes Phänomen. Kaum eine Zeit war so auf Individualismus getrimmt wie die unsrige. Individualismus ist das Kernprogramm unserer Zeit. Aber zugleich waren in keiner Zeit besonders junge Menschen so abhängig von dem Urteil anderer wie in der gegenwärtigen Zeit. Man muss sich ja dauernd präsentieren. Es fängt ja schon damit an, dass man sich genau überlegt, wie das Profilbild auf WhatsApp sein soll. Jetzt habe ich gerade eine gekriegt, jetzt sehe ich hier schon einen. Ne? Ich sage nicht, von wem ich die gekriegt habe. Und man sieht das Profilbild natürlich sofort. Und das sehen Sie ja alle, Tag und wenn Sie schlafen, jemand sieht Ihr Profilbild. Bei WhatsApp, Instagram, andere sozialen Plattformen und so weiter. Und natürlich muss man gut aussehen. Die Folge ist, dass man auch viel für sein Aussehen tut. Und was ich jetzt sage, ist nur, um etwas anzuzeigen, was eine Minderheit macht, aber was doch etwas aussagt über das Ganze. Ich las gestern, inzwischen sind es zunehmend junge Menschen, die sich für Schönheitsoperationen interessieren. Daran sind Instagram und Co. nicht ganz unschuldig. Volle Lippen, ein faltenfreier Hals und große Brüste. Immer mehr junge Frauen unterziehen sich kosmetischen Operationen. Ziel ist es dabei häufig, sich optisch ihren Vorbildern in den sozialen Medien anzunähern. Die beliebtesten Eingriffe sind laut einer Pressemitteilung der Vereinigung der Deutschen Ästhetischen Plastischen Chirurgen die Faltenunterspritzung mit Botox, Hyaluronbehandlung und Lippenunterspritzung, die im Vergleich zum Vorjahr, das war 2020, um fast 50% häufiger durchgeführt wurden. Auch immer mehr Männer lassen sich mit Hilfe von ästhetischer Chirurgie aufhübschen. Für sie sind Fettabsaugung. Es ist ja auch eine Versuchung, ne? Also Fettabsaugung und was ist das Zweite? Wusste ich auch nicht. Oberlidstraffung, die häufigsten Eingriffe. Nun sagen Sie auch, so ähnlich wie bei Donald Trump, das betrifft mich nicht und ich bin davon weit entfernt, aber es zeigt will das auch nicht lächerlich machen, überhaupt nicht, denn es gibt auch Menschen, die so unter ihrem Äußeren leiden, dass ich sagen würde, ja Mensch, wenn es eine so große Not ist, ja Mensch, ich nehme auch Schnupfenmittel, ne? Dann mach diesen Eingriff, wenn es wirklich notwendig ist, aber dass es zu einem Trend wird, um noch schöner zu sein, darin da könnte eine Falle stecken. Wir sind in einem erbarmungslosen Wettlauf der Anerkennung. Und nicht wenige, besonders junge Mädchen, gehen manchmal innerlich dabei drauf. Achten Sie auf Ihre Töchter und auf Ihre Enkelkinder. Man kann schön sein, ohne schön zu sein. Und warum sage ich das? Wahre Heilung entsteht dadurch, dass wir Menschen ermuntern, nicht permanent etwas nachzurennen und auch dabei noch behilflich zu sein. Das muss sie doch verstehen, liebe Mama, dass ich das möchte und dann machen wir das. Denkt, wir ermuntern besser unsere Kinder darin, über ihre Götter nachzudenken. Was treibt dich? Denk darüber nach. Und dann muss man vielleicht auch mit Geduld diese Götter nach und nach vom Thron stoßen. Und wir sollten in Kirche einen Raum geben, wo eine andere Atmosphäre herrscht, als die mit schneller, höher, weiter, schöner. Dass man das heute sagen muss, zeigt, wie verrückt die Zeit ist. Auf diesem Hintergrund bekommt die Einleitung der 10 Gebote, ich habe sie nochmal aufgeschrieben, einen neuen, aber auch tiefen Sinn. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft geführt hat. Aus der Knechtschaft. Es ist meine These, für die meines Erachtens aber viel spricht. Wenn hier oben nicht Gott allein das Sagen hat, entsteht auf Dauer Knechtschaft. Punkt. Was sich wie Selbstbestimmung anfühlt, ist in Wahrheit eine subtile Form der Abhängigkeit und Knechtschaft, der Sklaverei. Allein Gott vermag, in wirkliche Freiheit zu führen und sie dann auch zu bewahren. Deswegen werden die 10 Gebote zu Recht nicht die 10 Einschränkungen, sondern die 10 großen Freiheiten genannt. Gott führt in die Freiheit und er bewahrt die Freiheit. Und dafür sind unter anderem aber in besonderer Weise die 10 Gebote da. Es ist so befreiend und so heilsam, nicht vor dem eigenen Spiegelbild und auch nicht vor dem Forum der Menschen zu stehen, sondern vor Gott. Wir Menschen brauchen in erster Linie nicht mehr Hilfe zum Perfektwerden, sondern mehr Liebe. Hier merke ich vor Gott, dass mich da einer liebt, nicht weil ich etwas an Attraktivität, sei es mein Aussehen, meine Intelligenz, mein Durchsetzungsvermögen und mein Auftreten, daran muss man ja heute immer optimieren, ne? Deswegen liebt er mich nicht. Wir haben alle in unseren äußeren Erscheinungen Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Ich kenne keinen Menschen, wenn einer sagt, ich habe da gar nichts, okay, Respekt, aber ich kenne keinen Menschen bis jetzt, der nicht an sich irgendetwas nicht so toll findet. Es gibt kaum ein Auge, das erbarmungsloser ist wie mein eigenes. Und wir haben in unserer Lebensgeschichte Leichen im Keller. Wir haben manche Stärken in unserem Fachgebieten. Sie haben Stärken in ihrem Fachgebieten. Ich bin froh, dass es Fachleute gibt. Aber wir alle haben auch echt viele Schwächen. Und was wir brauchen, ist nicht eine eigene neue Perfektion, sondern Liebe. Liebe, die nicht beschönigt, sondern wahrhaftig ist. Aber eben auch eine Liebe, die gnädig ist und vergibt. Und das Tolle an Gott ist, ich merke, wenn ich zu ihm komme, ich bin weder wahrhaftig noch gut noch schön. Weder innerlich noch äußerlich. Aber in seiner Gegenwart werde ich wahrhaftig gut und er macht mich schön innerlich und in Ewigkeit auch äußerlich. Er macht das und das geht fast automatisch. Das ist toll. Das kann Ihnen Ihr Spiegelbild nicht geben. Wenn hier Gott ist und ich auf ihn höre, dann entsteht durch ihn in mir ein heilvoller Segensraum, in dem etwas von ihm bewahrt wird, was mir niemand rauben kann. Ich lerne dann auch, das als unheilvoll zu erkennen und auch zu lassen, was nicht mit ihm übereinstimmt. Wenn Menschen von mir Dinge verlangen, die nicht in dieses heilvolle, freiheitliche Raster passen, dann muss ich sie lassen. Und seins Vater und Mutter oder auch noch andere. Ich habe ein nettes Beispiel gefunden von Nicky Gamble. Wir machen hier im Moment den Alpha-Kurs. Und der Nicky Gamble hat da so nette Dinge geschrieben. Und er schreibt zu einem dieser Themen zum sollst nicht lügen, also sollst nicht falsches Zeugnis reden und so. Schreibt eine kleine Begebenheit, die ich sehr sprechend fand. Er ist Engländer, deswegen sind die Namen so ein bisschen englisch. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem alten Mann, der den Spitznamen Gibbo trug. Viele Jahre zuvor hatte er für das berühmte Londoner Kaufhaus Selfridges gearbeitet. Gibt es das da in London? Ich war noch nie in London. Vielleicht so etwas wie Karstadt oder so. Sein Chef war der Gründer Gordon Selfridge persönlich gewesen. Eines Tages läutete das Telefon, Gibbo griff zum Hörer und der Anrufer bat, mit Gordon Selfridge sprechen zu dürfen. Doch als Gibbo diesem das mit einem Handzeichen verständlich machte, meinte er, sagen Sie der Person, ich bin nicht da. Welche Sekretärin hat das noch nicht erlebt? Gibbo gab ihm das Telefon und antwortete, dann müssen Sie ihm das schon selbst sagen, dass Sie nicht da sind. Nach dem Telefongespräch war Selfridge außer sich vor Wut. Gibbo blieb jedoch standhaft und sagte ihm, und jetzt kommt echt ein kluger Satz, wenn ich in Ihrem Auftrag lügen kann, dann kann ich auch Sie anlügen und das werde ich nie tun. Gut, ne? Diese Tat krempelte Gibbos Laufbahn bei Selfridges um. Er wurde nicht entlassen, das könnte auch passieren, bei kleingeistigen Chefs. Wenn seine Vorgesetzten von nun an jemanden brauchten, dem sie wirklich vertrauen konnten, wandten sie sich an ihn. Er hatte seine Aufrichtigkeit unter Beweis gestellt. Heilsamer Raum des Segens, weil Gott wahrhaftig ist, bleib auch ich wahrhaftig in jedem Augenblick. Ich folge dem nicht, was von außen kommt. Ich teile mein Herz nicht. Und so könnten wir alle Gebote durchgehen. Ich lerne Treue zu meiner Frau, Hingabe, weil er sich für mich hingibt. Ich folge nicht mehr zuerst meinen Gefühlen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Gibbo hatte auch Angst. Was passiert jetzt? Und dann muss man immer einen Glaubensschritt machen. Ja, ich vertraue, ich habe Angst, ja klar. Aber ich mache einen Gehorsamschritt, dass ich dir gehorche. Also Gefühle wahrnehmen, aber ihnen nicht immer sofort folgen. Sind meistens nicht so der tiefgehendste. Ich schließe mit Sätzen, die schon im ersten Teil der Predigt vorgekommen sind. Der Anspruch Gottes, hier oben allein zu stehen, ist nicht irgendwie eine kleingeistliche Eifersüchtelei bei Gott sozusagen, der vollkommene göttliche Narzissmus, alles muss sich um mich drehen. Ne? Gott ist die einzige Person im Universum, die Anbetung verträgt. Alle anderen, deswegen soll man auch keinen anbeten. Und nicht mal die Ehefrau oder den Ehemann. Die heben ab. Gott hebt nicht ab. Der bleibt liebevoll. Er ist der Einzige, der Anbetung verträgt und wir brauchen jemanden, den wir anbeten. Das soll allein Gott sein. Weil er der wahrhaftigste, treueste, aufrichtigste, schönste im ganzen Universum ist, deswegen ist es gut und logisch, ihm im Herzen die höchste Priorität einzuräumen. Wenn da oben alles in Ordnung ist, ordnen sich die Dinge nach und nach auch hier, im Umgang mit meinen Eltern, meiner Ehepartnerin, meinen Kindern, meinen Vorgesetzten, Untergebenen, Nachbarn und Freunden. Deswegen würde es sich vielleicht lohnen, mal eine Predigtreihe darüber zu machen, nochmal in die Konkretion zu gehen. Aber das Wichtigste ist das hier. Und hören wir auf ihn, dann können wir nicht nur für uns sinnvoll leben, sondern auch anderen Menschen zum Segen werden. Amen.